Zuerst kommt die Kindergeschichte. Ich erzähle euch von einem Jungen, der ist so alt, so zwischen Jafleth und Rebekka. Der kam gerade auf die höhere Schule, auf die Sekundarschule. Das ist ein bisschen weit weg, in Singapur ist die Geschichte, oder erzählt die. Der Junge heißt A.T. Am 1. Januar um 7 Uhr morgens macht sich A.T. fertig für seinen ersten Tag in der Sekundarstunde, Schule. Eifrig zog er seine langen, blauen Hosen an. Er fühlt sich jetzt erwachsen, nämlich bis jetzt musste er in der Grundschule musste er immer in kurzen roten Shorts rumlaufen. Das war, ist in Singapur so üblich. Jeder hat eine Schuluniform und jetzt durfte er eine lange Hose anziehen. Herr und Frau Tan lächelten stolz, als sie ihn sahen. Du wirst an der christlichen Schule eine gute Ausbildung erhalten, A.T., sagte seine Mutter. Aber erinnere dich daran, dein Vater und ich, wir möchten nicht, dass du christliche Lieder singst und biblische Geschichten liest. Die christliche Religion ist für die Fremden. A.T. trat von einem Bein auf das andere. Die neuen Hosen waren auf einmal steif und unbequem. Es ist fast 7.45 Uhr, sagte der Junge. Ich muss jetzt schnell mich auf den Weg machen. Dann hat er gedacht, warum muss das Leben so schwierig sein? Seine Mutter sorgte sich schon jetzt, weil er eine christliche Schule besuchte. Wie konnte er bloß erzählen, dass er bereits Christ geworden war? Das Schulhaus war brandneu. Alle, auch die Lehrer, hatten in der ersten Woche Mühe, sich auf dem großen Gelände zurechtzufinden. A.T. freute sich jedenfalls, als er jetzt an der Schule war, wo er nicht mehr so ein Einzelgänger war, sondern wo andere auch waren, die Christ waren, wo er sich damit unterhalten konnte. Er konnte mit seinen Problemen, über seine Probleme sprechen und man verstand, dass er zu Hause Schwierigkeiten hatte, weil er, wenn er von Gott erzählen würde. Der Lehrer sagt zu ihm, fang damit an, treu für deine Eltern und deine Schwester zu beten. Gott weiß um alles und er hat dich und deine Familie sehr lieb. Einige Zeit später wurde das chinesische neue Jahr gefeiert. Ein großes Familienfest in Singapur. Und an diesem Tag entschuldigt man sich für alle falschen Dinge, die man gemacht hat. Und die Häuser und die Wohnungen, die werden gefegt und geschrubbt, weil man glaubt, so das Unglück des letzten Jahres loszuwerden. Natürlich wusste A.T. jetzt, dass das nicht stimmte. Trotzdem sah er Fehler in seinem Verhalten und dafür hat er um Vergebung gebeten. Zu seiner Schwester ist er gegangen, hat gesagt, entschuldige, dass ich dich geärgert habe. Und zur Mama hat er gesagt, bitte entschuldige, dass ich mein Schlafzimmer nicht aufgeräumt habe. Er betete, dass Gottes Liebe sein Zuhause verändern möge. Und das tat er auch. Die Mutter hat gedacht, oh, was ist los? Nämlich, er hat jetzt schneller gemerkt, wenn sie mal müde war und hat ihr versucht zu helfen. Und wenn der Papa was gesagt hat, musste er nicht mehr 10-mal was sagen. Nein, er hat direkt gehört. Und auch seine Schwester, der ging es viel besser, die wurde nicht mehr so viel geärgert wie früher. Es war zu merken. Was ist bloß mit ihm geschehen, fragten sie sich. Immer wieder lag es ihm auf der Zunge, ihnen von seinem Glauben zu erzählen, aber irgendwie konnte er nie die richtigen Worte finden. Wenn wir in der Schule über etwas diskutieren, rede ich mehr als alle anderen, aber zu Hause bringe ich keinen Ton heraus, erzählt er seinen christlichen Freunden. Manchmal fühle ich mich, als ließe ich Gott im Stich. Nein, das tust du nicht. Deine Taten reden mehr als 1000 Worte, meinte ein Lehrer. Der richtige Moment, um deinen Eltern davon zu erzählen, das wird schon kommen. Und so war es auch. Einige Wochen später saßen sie abends beim Abendbrot und der Vater fragte wie immer, na, gibt es was zu berichten? Und auf einmal sagt der A.T., ja, nun ja, da gibt es was, sagte er. Nächstes Wochenende gibt es in der Schule einen christlichen Gottesdienst. Ich wurde letztes Jahr Christ und würde gerne hingehen. Er war überrascht über seinen Mut und noch mehr über die Reaktion seiner Eltern. Er hatte erwartet, dass sie wütend auffahren würden. Aber sie nahmen die Neuigkeit ganz gelassen auf. Jesus ist nicht unsere Religion, sagte sein Vater, und wir würden es vorziehen, wenn du weiterhin mit uns kommen würdest. Trotzdem freuen wir uns über deine Fortschritte, besonders auch in der Schule. Und wir sind dankbar, dass du zu Hause ein guter und respektvoller Junge bist, fügte die Mutter hinzu. Darum, schloss Herr Tan, lassen wir dich diesen christlichen Gottesdienst für eine Weile besuchen. Dann werden wir weitersehen. Matthäe verließ seine Wohnung wie auf Wolken. Gottes Liebe hatte wirklich Wunder bewirkt. Und nun ging er zu seinem ersten Gottesdienst. Und das Beste, sein Geheimnis war gelüftet. Er brauchte sich nicht mehr verstecken. Das war die Geschichte für die Kinder und jetzt bekommt ihr eine. Bisher hatte es zwischen uns nur schriftliche Kontakte gegeben, aber bevor ich mich entschied, den Außendienst in seinem Trainingsinstitut zu schulen, wollte ich ihn persönlich gesehen haben, und zwar dort, wo sich jemand nur schwer verstellen kann, in seiner Firma. Ich hatte mich vorher nicht angemeldet, sondern nur abgesichert, dass er da war und war gespannt, wie er in dieser für ihn so plötzlichen Situation reagieren würde. Als ich sein Büro betrat, blickte er mir lächelnd entgegen, ganz locker und souverän, genauso wie er es meinen Mitarbeitern beibringen wollte. Nur in seinen Augenwinkeln blinzelte so etwas wie ein leichter Spott. Es war mir nicht gelungen, ihn zu überraschen. Ich spürte, was er dachte, und als ich es ihm sagte, lachte er und bemerkte, es sei noch niemals jemandem gelungen, ihn auf dem falschen Fuß zu erwischen. Die Sekretärin brachte uns Kaffee und dann fing ich an zu fragen. Es wurde ein ganzes Interview, denn ich wollte herausbekommen, ob er tatsächlich hinter dem stand, was er mir geschrieben hatte, nämlich meine Mitarbeiter sicherer, gelassener, überzeugender und erfolgreicher zu machen, als sie es ohnehin schon waren. Was er denn von den neuerdings so viel diskutierten neuen Ethik hielte, fragte ich. Die sei wohl notwendig, aber mit Einschränkungen. Dort, wo sie Wachstum und technischen Fortschritt behindere, sei es für ihn eine Frage der Güterabwägung. Und wie er sich zur Frage nach Gott stelle? Die ist für mich keine, antwortete er. Ich will da ganz ehrlich sein. Ich glaube nicht an ein höheres Wesen, an imaginäre, von uns nicht beherrschbare Kräfte, sondern ich glaube an das Gute im Menschen. Nur der Mensch allein ist in der Lage, diese Welt zu verändern, seine Zukunft zu gestalten. Ich bin da ganz realistisch und modern. Da ist meine Welt, das ist meine Weltanschauung, und in der ist kein Platz für Transzendentes, für Übersinnliches. Wir verabschiedeten uns und als ich die Papierserviette, mit der ich einen von mir verschuldeten Kaffeefleck vom Tisch gewischt hatte, in seinen Papierkorb werfen wollte, fiel mein Blick auf zwei Metallrohre, aus deren Ecken dicke Kupferkabel ragten. Ich hatte so etwas schon mal gesehen, in einem Geschäft für alternatives Leben. Es waren Vorrichtungen zum Neutralisieren von Erdstrahlen. Auf dem Heimweg dachte ich noch lange über die Begegnung nach. Und mir fiel eine Geschichte ein, die man sich in Israel erzählt. Da hatte Schlomo Rosenzweig laut und mutig erklärt, er sei jetzt ein ganz moderner und aufgeklärter Mensch und er glaube nicht mehr an Gott. Und als sein Freund Mardochai ihn daraufhin ansprach, bekräftigte er das und sagte, es gibt keinen Gott. Und wieso habe ich dich gestern im Dunkeln aus der Synagoge schleichen sehen? Nun, sagte Schlomo, es möchte sein, dass ich mich irre. Könnte es? Es war von Karl-Heinz Binder eine Geschichte. Ich will ganz ehrlich sein, ich glaube nicht an ein höheres Wesen. Ich bin ja ganz realistisch und modern, da ist kein Platz für, ja, für Transzendentes, für Übersinnliches. Nur für Erdstrahlneutralisierungsgeräte. Wie kommt es, dass nüchtern sachliche Menschen Gott ablehnen, aber trotzdem zu übersinnlichen Dingen Zuflucht suchen oder Zuflucht nehmen? Viele Menschen geben heute vor, modern, aufgeklärt, realistisch zu sein und tragen Amulette, lesen Horoskope oder lassen sich selbst erstellen, achten auf Erdstrahlung und was weiß ich sonst noch alles. Spüren die Menschen, auch wenn sie noch so lauthals verkünden, dass der Mensch allein zählt, dass nur er der Maßstab aller Dinge ist, spüren sie vielleicht instinktiv, dass sie doch nicht alles beherrschen? Besteht da so eine dunkle Ahnung? Ich brauche jemand, wir brauchen jemand. So wie der Schlumme Rosenzweig, der ja auch behauptet hat, ich bin ein Realist, aufgeklärt, ich brauche nicht Gott. Aber es möchte sein, dass ich mich irre. Ja, ist Gott denn so schwer zu erkennen? Ist es so schwierig, Klarheit über ihn zu bekommen? Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott, dem so viel an uns Menschen liegt, dass er in Christus Jesus selbst Mensch wurde, dass er sich so versteckt, dass wir ihn nicht erkennen können? Was sind wohl die Hindernisse, dass die Mehrheit der Menschen nicht an Gott glaubt? Ich denke, da gibt es mehrere Punkte. Einmal, Satan hat den Menschen von vornherein eingeredet, du bist selbst wie Gott. Du brauchst Gott nicht. Und dann ist es heute völlig unmodern, an diesen persönlichen Gott zu glauben. Wir sind auch verwirrt durch die Evolutionstheorie, die als Wissenschaft verkauft wird. Und wenn ich dieser Theorie nicht folge, gelte ich als unmodern, werde verlacht oder zumindest mitleidig belächelt. Dann leben wir in einer Do-it-yourself-Gesellschaft. Ich mache alles selber, dann brauche ich keinen Gott. Und ein Grund wird sein, Christen verhalten sich nicht christlich. Trotzdem, ich glaube, die Menschen, wenn sie denn mal zur Ruhe kommen und zum Nachdenken, fragen sich auch heute, ob es denn wirklich einen Gott gibt. Einen persönlichen Gott, nicht so irgendeine Kraft, die vor Urzeiten das Weltgeschehen einmal angestoßen hat, damit es sich dann aus eigener Kraft immer weiterentwickelt und der sich dann nicht mehr darum kümmert, sondern nach einem persönlichen Gott. Als ich zur Schule ging, war das für die Mehrheit meiner Klassenkameraden noch überhaupt keine Frage. Gott war für sie eine feste Größe, auch als Schöpfer. Aber heute? Auch heute sind viele Menschen auf der Suche nach etwas, was ihrem Leben Sinn gibt. Wo sind unsere Wurzeln? Wo kommen wir her und wohin führt unser Weg, sind wichtige Fragen, die die Menschen bewegen. Besonders Kinder, die ohne Vater aufwachsen, die möchten wissen, wer ist mein Vater? Wie ist er? So fragen auch wir, gibt es diesen persönlichen Gott, diesen Vater, der sich kümmert? Der Glaube daran, dass da jemand ist, der mich erschaffen hat und auch heute noch ein brennendes Interesse an mir hat, der mich einmal neu schaffen will für die Ewigkeit. Der Glaube daran ist nur noch bei einem geringen Prozentsatz vorhanden. Die meisten tun das als Humbug und Unfug. Liegt das nun an Gott oder ist der Fehler bei den Menschen zu suchen? Ich denke, Gott versteckt sich nicht, sondern dass jeder, der genau hinschaut, ihn auch erkennen kann. Aber wie? Ich habe in der Thomson-Bibel diese Aufstellung gefunden, Vor vielen Jahren habe ich darüber schon mal geredet. Eine Offenbarung in 7 Stufen. Da ist die Schöpfung, das Gewissen, das Gesetz, Jesus Christus, die Heilige Schrift, das menschliche Herz und Christen angegeben. Und über diese 7 Punkte, diese 7 Stufen der Offenbarung möchte ich mit euch gemeinsam nachdenken. Was bedeutet eigentlich Offenbarung? Im Bibellexikon habe ich dazu gefunden, wo das Wort Offenbaren in der Bibel benutzt wird, drückt es immer einen Gedanken aus, die Entschleierung von etwas Verborgenem, sodass ich sehen und erkennen kann, was es wirklich ist. Wenn die Bibel von Offenbarung spricht, soll dementsprechend gesagt werden, dass Gott, der Schöpfer, dem Menschen aktiv seine Macht, seinen Ruhm, seine Natur, seinen Charakter, seinen Willen, seine Denkweise und seine Absichten, kurz gesagt, sich selbst enthüllt, sodass der Mensch ihn erkennen kann. Also, wenn sich Gott uns offenbart, können wir ihn erkennen. Und wieder fragen wir, wie? Wie enthüllt sich Gott denn nun? Wie können wir Menschen ihn erkennen? Das zum Ersten die Schöpfung. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, die letzten 14 Tage, das war solch eine Explosion in der Natur. Vor 14 Tagen war noch alles grau und jetzt alles blüht. Wir können nur wieder staunen. Aber Gott hat versprochen, auf jeden Winter folgt ein Frühling und darauf können wir uns verlassen. Aber auch wenn wir am Meer sind, wir waren mal am Atlantik und da haben wir einen Tidenkalender, einen Flutkalender bekommen. Der war schon fast ein Jahr vorher gedruckt worden, aber die Zeiten, wann Ebbe und Flut war, waren auf die Minute genau festgelegt. Auch das ist eine Größe, da können wir uns drauf verlassen. Verlässlichkeit ist auch bei Saat und Ernte bei Gott. Er hat es versprochen. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, hat er gesagt. Und so ist es bis heute geblieben. Ich wundere mich immer, welche Energie da in der Erde steckt. Es ist erst alles grau und dann auf einmal kommt alles daraus und hat und blüht und wir können nur staunen. Ja, so viele Dinge gibt es zum Staunen und zum Loben. Da sind ja auch die Tiere. Ich weiß nicht, wer letztes Mal noch im Zoo war, aber im Fernsehen gibt es ja auch immer so schöne Sendungen über Zoo. Habe ich gestern beim Bügel noch Hagenbeck geguckt. Auch das fasziniert mich immer. Die kleinen Erdmännchen in ihrer Kolonie genauso wie die Gorillas mit ihrem Silberlöwen, Silberrückenboss. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal erlebt habt, wenn ein Löwe brüllt und das in einem geschlossenen Raum. Wir waren mal im Wuppertaler Zoo und da fing ein Löwe an zu brüllen, wie wir in dem Löwenhaus waren. Ich habe mich noch nie so erschrocken wie in dem Moment. Ich glaube, jeder könnte sicher Erlebnisse mit Tieren und Freude daran berichten. Wenn ich die Schöpfung betrachte, kann ich nur staunen über die Filigranarbeit im Kleinen und im Gegensatz dazu auch über die Unendlichkeit im Großen. Auch das Auge, wie Gott das geschaffen hat. Das ist einfach super. Ich habe gestern nochmal gegoogelt und ist mir aufgefallen, da stand so die Netzhaut, die wirkt wie ein kleiner Computer. Die verändert das Bild schon, bevor sie in dem Gehirn ankommt, verändert das, macht es schärfer, macht es farbenfroher. Ich bin begeistert, wenn ich darüber nachdenke. Und auf der anderen Seite der Kosmos mit seiner unvorstellbaren Größe. Auch dort läuft alles nach festen Regeln und Gesetzen ab. Und wenn ich ja noch an die Vielfalt denke, wir hatten ja im letzten Jahr Schnee genug, Milliarden von Schneeflocken. Und da war nicht eine wie die andere. Es gibt keine zwei gleichen Schneeflocken. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber es ist so. Und alle sind ein kleines Wunderwerk. Daran ist zu erkennen, dass jemand gibt, der alles ins Leben gerufen hat mit viel Fantasie und Liebe. Wir können also sagen, Gott offenbart sich in seiner Schöpfung. Für den, der ihn sehen möchte. Dazu ein paar Bibeltexte. Die Texte habe ich alle nach Hoffnung für alle. Psalm 19,2, der Himmel verkündet Gottes Größe und Hoheit. Das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ich blicke zum Himmel auf und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihre Bahnen vorgezeichnet. Er hat die Zahl der Sterne festgelegt und jedem einen Namen gegeben. Stell dir vor, bei den Abermilliarden, Gott hat jedem einen Namen gegeben. Jesaja 45 sagt, ich habe die Erde gemacht und die Menschen, die darauf leben, habe ich geschaffen. Eigenhändig habe ich den Himmel ausgespannt wie ein Zelt und jedem einzelnen Stern seinen Platz zugewiesen. Ich habe mit eigener Hand die Fundamente der Erde gelegt und den Himmel ausgespannt. Nur ein Wort von mir und alles stand an seinem Platz, sagt er in Jesaja 48, Vers 13. Eine Schöpfung kann jeder erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Auch Paulus schreibt das schon in Römer 1, Vers 20. Gott ist zwar unsichtbar, aber an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen können. Sie haben also keine Entschuldigung. Weil Gott uns mit Augen und Verstand ausgerüstet hat, könnte also allein schon die Schöpfung als Gottesbeweis ausreichen. Aber Gott gibt uns ja noch mehr Hilfen. Denn zweitens offenbart er sich in unserem Gewissen, in unserem Bewusstsein von Gut und Böse. Wieder ein Text aus Römer, Römer 2, 14 und 15, sagt Paulus, freilich gibt es Menschen, die Gottes Gebote gar nicht kennen und doch danach leben, weil ihr Gewissen ihnen das vorschreibt. Durch ihr Handeln beweisen sie, dass Gottes Gesetz in ihre Herzen geschrieben ist, denn ihr Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder sprechen sie frei. Wir alle haben schon mal Missionsberichte gehört, wo ein Missionar auf eine Gruppe gestoßen ist, die nach dem göttlichen Prinzip der Liebe lebte, obwohl sie von der Bibel und von Christus noch gar nichts wussten. Ein Beweis für den Text aus Römer 2. Wir merken auch bei kleinen Kindern, die von Gottes Offenbarung noch nichts wissen, dass da irgendwas in ihnen ist. Wenn ein kleines Kind etwas Unrechtes getan hat, etwas von dem Mutti gesagt hat, tu das nicht, und dann merkt man es ihm an. Es kann es nicht verbergen. Die Eltern sagen dann schon mal, ich sehe das an deiner Nasenspitze, dass du gelogen hast. Wenn sie dann älter werden, dann kriegen sie mit der Zeit Routine und können sich besser verstellen. Aber Gott hat dieses Empfinden für Recht und Unrecht in jeden Menschen eingepflanzt. Und erst durch wiederholtes Missachten dieser inneren Mahnung wird diese Stimme leiser. Durch menschliche Manipulation, der wir ja leider alle ausgesetzt sind, wird unser Gewissen beeinflusst. Zum einen wird es überdehnt und mir wird Fehlverhalten nicht mehr bewusst. Oder aber, und auch das ist negativ, es wird so eingeengt, dass ich sogar bei Dingen, die Gott für mich vorgesehen hat, Angst habe, ich würde was Falsches machen. Lachen und Fröhlichkeit im Gottesdienst geht doch nicht, Christsein ist eine ernste Sache. Oder Sexualität und sogar Freude daran, wird grundweg als negativ, als Sünde angesehen bei manchen, sogar in der Ehe. Und darum ist es gut und wichtig, dass wir unser Gewissen immer wieder neu einstellen lassen durch Gottes Wort. Der dritte Punkt. Gott hat sich im Gesetz des Alten Testaments geoffenbart in Geboten, die er deutlich sichtbar in zwei Steinen oder auf zwei Steintafeln schrieb. In 2. Mose 24, Vers 12 steht, nachdem sie wieder hinabgestiegen waren, sagte der Herr zu Mose, komm noch einmal zu mir auf den Berg und bleib einige Zeit hier. Ich will dir zwei Steintafeln geben, auf denen meine Gebote stehen. Ich selbst habe das Gesetz aufgeschrieben, um Israel zu unterweisen. Da gibt es nichts dran zu deuteln und zu manipulieren. Was in Stein gegraben ist, kannst du nicht mal eben abwischen oder ausradieren und verändern. Wenn wir uns mit dem Inhalt der Gesetzestafeln beschäftigen, stellen wir fest, dass es eine tolle Verordnung ist. Unser Grundgesetz basiert auf dieser Ordnung. Wir stellen zwar fest, dass diese Ordnung immer mehr zerfällt, wie es in einem Lied heißt, aber dadurch wird das Miteinander der Menschen nicht einfacher, im Gegenteil. Würden wir uns alle nach diesen Regeln richten, in diesen Leitplanken laufen, wir hätten fast den Himmel auf Erden. Kein Mord, kein Ehebruch, keine üble Nachrede, kein Neid und keine Missgunst. Kein übermäßiger Stress, denn alle 7 Tage ein Tag der Erholung und der Erbauung. Keine Vereinsamung, wenn wir gemeinsam an diesem Tag Gott loben und anbeten. Also auch an diesem Gesetz können wir Gott und seine liebevolle Fürsorge für uns erkennen. Jesus sagt, wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben, mich ihm offenbaren. Johannes 14, Vers 21. Wenn ich also nach diesen Geboten handle, werde ich den Urheber immer besser erkennen. Er will sich mir dadurch offenbaren. Und damit kommen wir zur 4. Stufe, zum 4. Schritt. Gott offenbart sich in Jesus Christus. Mich beeindruckt und überwältigt der Text aus Philipper 2, die Verse 5 bis 8, immer wieder. Steht: Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Gott hat uns nicht nur in seinen Geboten seine Fürsorge und Liebe für uns gezeigt und zu uns gezeigt. Satan argumentiert, ja, das Gesetz ist nicht erfüllbar und somit auch nicht gut. Und drum kam ein Teil dieser Gottheit zu uns auf diese Erde, um Satans Anschuldigungen zu widerlegen. Jesus Christus kam, der Sohn Gottes. Er hat das Gesetz erfüllt. Er hat den Vater und seine Wahrheit in seinem sündlosen Leben, in seinem Leben voller Liebe und Barmherzigkeit und in seinem versöhnenden Opfertod verkörpert. Johannes 1, Vers 14 sagt, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur einem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes vergebende Liebe und Treue zu uns gekommen. Und 1. Timotheus 3,16 sagt, eins steht ohne jeden Zweifel fest. Groß und einzigartig ist das Geheimnis unseres Glaubens. In die Welt kam Christus als ein Mensch und der Geist Gottes bestätigte seine Würde. Er wurde gesehen von den Engeln und gepredigt den Völkern der Erde. In aller Welt glaubt man in ihn und er wurde aufgenommen in Gottes Herrlichkeit. In einer Übersetzung steht, wo er kam als Christus, als ein Mensch, er offenbarte sich oder er wurde offenbart im Fleisch. Gott ist uns Menschen in Jesus Christus offenbart worden. Jesus sagt ja selbst zu Philippus, ich bin schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig mir den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Kann nun jeder Mensch Christus als Gottes Offenbarung erkennen oder gibt es da eine Vorbedingung? In 1. Korinther 1,18 steht ja, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Wieso ist das so? Für die einen Torheit, für die anderen Kraft und Energie von Gott. Jesus hat eine Antwort dazu. Er sagt in Johannes 7, was ich euch sage, sind nicht meine eigenen Gedanken. Es sind die Worte Gottes, der mich gesandt hat. Wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Wir sehen, wachsende Erkenntnis ist vom Willen zum Gehorsam dem gegenüber abhängig, den man grundsätzlich erkennen kann, nämlich Natur und Gewissen hat jeder. Aber wie erfahre ich nun den ganzen Willen Gottes? Wie kann ich zu dieser umfassenden Erkenntnis kommen? Das ist die 5. Stufe, die Heilige Schrift. Für uns ganz wichtig. Die Heilige Schrift, die durch das Neue Testament ja vollendet worden ist. 2. Timotheus 3 steht, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Und Petrus sagt, umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, dass ihr darauf hört. Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint. Doch vergesst nicht, kein Mensch kann jemals die prophetischen Worte der Heiligen Schrift aus eigenem Wissen deuten. Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Wenn ich in diese Schrift hineinschaue und mich dann unter der Führung des Heiligen Geistes damit beschäftige, dann werde ich den Urheber, den Autor immer besser erkennen. Und kommen wir zum 6. Schritt, das menschliche Herz. Gott hat es nicht dabei belassen, die Gebote in Stein zu meißeln. Er möchte, dass es uns eine Herzensangelegenheit wird. Und drum verheißt er in Jeremia 31, so spricht der Herr. Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließe. Der neue Bund mit dem Volk Israel wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott will also dieses Gesetz in uns schreiben, dass es ein Teil unserer selbst wird. Das könnten wir ja sagen, das galt für das alte Volk Israel. Aber im Hebräerbrief wird dieser Text zitiert und da gilt er für alle Kinder Gottes. Also das ist auch mir zugesagt, dass er mir das in mein Herz schreiben will. Sein Wille und seine Offenbarung sollen bei uns nicht bloßes Wissen sondern uns gewissermaßen in Fleisch und Blut übergehen. Jeremia sagt, ich gebe ihnen ein verständiges Herz, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Und in Hesekiel 11 steht, ich will ihnen ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges. Gott möchte eine Herztransplantation vornehmen. Im normalen Leben fürchten wir uns vor solchen Operationen, vor solchen radikalen Eingriffen. Erst wenn wir wissen, wenn es nicht geschieht, dann ist unser baldiger Tod besiegelt, dann sind wir für die Möglichkeit dankbar. Und dann warten wir auch sehnsüchtig auf einen Spender. Obwohl, das ist ja makaber, ne? Damit ich leben kann, muss ein anderer sein Leben lassen. Aber genau das hat Gott getan, für uns getan. Er hat sein Herzblut für uns vergossen und hat dadurch die Macht, uns ein neues Herz, ein Herz für die Ewigkeit zu schenken. Will ich dieses neue Herz, diesen radikalen Eingriff in mein Leben? Ist mir bewusst, dass dies unbedingt lebensnotwendig ist? Wenn wir diese Herztransplantation uns vornehmen lassen, dann kann Gott uns für den siebten Schritt der Gottesoffenbarung benutzen, nämlich als Christ leben, der ihn offenbart. Eigentlich die Offenbarungsstufe neben der Natur, die unsere Mitmenschen am einfachsten sehen können. Christen als lebendige Briefe Gottes. Das heißt, als Menschen, an denen deren Leben und Verhalten man Gottes Liebe erkennen kann, wie in der Kindergeschichte. An AT war zu erkennen, dass sich da irgendwas verändert hat. 2. Korinther 3, 2 und 3. Ihr selbst seid doch der beste Empfehlungsbrief für uns. Er ist in unser Herz geschrieben und kann von allen gelesen werden. Jeder weiß, dass ihr selbst ein Brief Christi seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern in menschliche Herzen. Ein Brief Christi, ein Liebesbrief. Wer bekommt nicht gerne Liebesbriefe? Ich weiß nicht, ob überhaupt noch welche geschrieben werden. Heute geht's alles per SMS oder E-Mail. Aber ich habe nur unsere ganzen Liebesbriefe aufgehoben, sind in den Ordnern zu Hause. Und wir sind Gottes Briefe, Gottes Liebesbriefe. Nicht Mahnschreiben oder Anklageschriften, sondern Liebesbriefe. Wir sind Liebesbriefe in einer Welt, wo wahre Liebe immer mehr Mangelware wird. Sind wir es wirklich? Gott möchte sich durch uns anderen Menschen offenbaren. Welch eine Verantwortung, aber auch welch ein Vertrauen zu uns. Unsere Freunde, unsere Nachbarn, die haben die Natur, die Schöpfung als Anschauungsmaterial. Und sie sollen bei uns die Neuschöpfung erkennen. Paulus sagt ja, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Dass dieses Neue, dieses Anderssein positiv bei uns sichtbar wird und die anderen neugierig macht, das wäre toll. Ich wünsche uns, dass wir in der Gotteserkenntnis wachsen und dadurch anderen auf dem Weg dahin helfen können. Amen.